Seelenfutter Folge 153 von bewusstem Atmen und einem staunenden Kind. Gedichte von Carola Mosbach und Peter Baum.
Leben will ich, mein Leben leben. Üben will ich das Ja und nicht verlernen das Nein.
Leben will ich. Was für ein Einstieg in die 153. Seelenfutter-Folge. Leben will ich mein Leben leben. Dafür gleich mehr. Gesprochen hat diese, wie ich finde, sehr, sehr schönen Zeilen Friedemann Magor, Pastor in Husum, mit dem ich, Susanne Gasowski, Autorin aus Hamburg.
Fast schon Pastorin.
Pastorale Autorin oder auf jeden Fall nicht. Nein, also Autorin. Und Journalistin aus Hamburg.
Es geht ja gleich gut los hier.
Genau, mit einem Vorhäupsel. Es ist aber auch spät, ne? Wir nehmen ja diese Podcasts auch am Rande eines Arbeitstages auf und manchmal verhaspel ich mich, wenn ich dann schon 10 Stunden hinter mir habe.
Ist es wahr?
Ist es tatsächlich.
Ansonsten klingst du aber frisch wie der Frühling. Komm.
Ja, auf jeden Fall, ich versuche es. So, wir haben wieder zwei wunderbare Texte mitgebracht. Also interessante Texte. Deiner hat mich besonders bewegt, muss ich sagen. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt, aber dazu später mehr. Stell ihn uns doch erstmal vor und vor allen Dingen auch seine Lyrikerin, seine Autorin, seine Erschafferin.
Ja, gerne. Carola Mosbach. Carola Mosbach hat das Gedicht geschrieben, das ich gleich euch lesen werde. Juristin, Lyrikerin, Autorin, lebt in Köln, 1957 geboren. Und es ist gar nicht so viel für mich zu finden gewesen über sie, aber was ich gefunden habe, hat mich sehr beschäftigt, muss ich sagen. 3 Gedichtbände hat sie geschrieben zwischen 1997 bis 2001. Und weil die vergriffen sind, gab es 2021 eine Ausgabe mit einem Best-of, also 2 Herausgeberin Bärbel Fünfsinn und Aurika Jax haben eine Auswahl aus den 3 Bänden getroffen zu dem sehr, sehr schönen und besonderen Gedichtband Ins leuchtende Du mit dem Untertitel Aufstandsgebete und Gottespoesie.
Daraus hattest du uns schon mal was mitgebracht, oder? Irgendwas klingelt da bei mir.
Ja, ich habe dir davon schon erzählt, dass ich das Buch habe und toll finde. Aber ich hatte daraus noch nichts vorgestellt, weil ich erstmal abgewartet habe, dass Frau Mosbach auf meine Frage ein grünes Licht gibt. Und das hat sie gemacht. Vielen Dank, liebe Frau Mosbach, dass wir aus ihren Gedichten heute einen Text vorstellen dürfen. Sie ist nicht nur Lyrikerin, sie hat auch einen historischen Roman geschrieben. Und der wird dich auch interessieren, Susanne. Dazu machen wir eine eigene Podcast-Reihe. Tolle feministische Romane, nämlich Johann Sebastian Bachs Töchter. Heißt, dieser Roman ist hoch besprochen. Ich habe ein bisschen dazu gehört und gelesen. Es hat mir total Spaß gemacht. Also wenn die Geschichte nicht endet mit Bachs Tod, sondern eigentlich anfängt. Also wie sein Leichnam aus dem Haus getragen wird und dann die Geschichte seiner Töchter weitererzählt wird. Das muss ausgesprochen stark recherchiert sein. Die Sprache gefällt mir sehr gut und also kann ich nur sagen, ist ein Hingucker. Mhm. So, leider heute nicht unser Thema, sondern dieses Gedicht aus dem Band Ins leuchtende Du im EB Verlag erschienen. Ihre Lyrik wird auch Theopoesie genannt oder im Untertitel Gottespoesie. Es sind Texte, Susanne, die sind sehr, sehr nahe am tiefsten Lebensnerv. Sie sind persönlich, individuell, sie sind sehr konkret in der Sprache und zerbrechlich. Zerbrechliche Sprache für ein zerbrechliches Leben. Der Hintergrund ist, dass Carola Mosbach ihren biografischen Kontext transparent gemacht hat und von dem sexuellen Missbrauch in ihrer Jugend berichtet. Und es geht in diesen Texten um die innere Erschütterung, um die spirituelle Erschütterung, um die Zerstörungskraft von Missbrauchserfahrungen. Bei ihr ist es in der Familie aufgetreten. Vielfach beschäftigt uns das, mich das, die Missbrauchserfahrung in der katholischen und in der evangelischen Kirche. Und hier bei dem Aufbrechen, inneren sprachlichen Aufbrechen von Carola Mosbach geht es auch um Glaubensfragen, also die sich unmittelbar ergeben aus dem Erleben einer Katastrophe, sowohl bei kollektiven Katastrophen, also Krieg oder Erdbeben oder so, oder bei individuellen Katastrophen, wie eben hier bei sexualisierter Gewalt in Kinderjahren. Und das ist, finde ich, spirituell sehr eindrücklich. Es ist dann auch politisch und kirchenpolitisch hochrelevant. Und es ist die feministische Perspektive auf ein dramatisches Wirklichkeitsgeschehen, so dass auch die feministische Theologie mit ganz viel Achtsamkeit und Aufmerksamkeit die Gedichte von Carola Mosbach aufnimmt. Also ich danke nochmal für die Ermöglichung, diesen Text hier vorzustellen und dass wir auch andere vorstellen dürfen. Das werde ich ganz bestimmt machen, weil ich das ein großartiges Stück Lyrik finde. Mit der Überschrift Zwischenmut, über die werden wir gleich schon die nächsten 3 Stunden reden. Zwischenmut.
Das was wird heute ein langer Abend, meine Lieben.
Nein, habt keine Angst. Aber also das ist schon.
Ja, ich bin gebannt. Ich bin wirklich
schon die Überschrift gebannt. Ist großartig und ich habe ein bisschen eben schon angeteasert und jetzt lese ich uns einmal das ganze Gedicht. Zwischenmut. Leben will ich, mein Leben leben, auch wenn so einiges fehlt darin. Auch wenn ich nicht weiß, was noch kommen wird, auch wenn es weh tut, sehr weh manchmal, will ich es trotzdem leben. Nicht länger auf bessere Tage warten, nicht einfach nur die Zeit totschlagen. Leben will ich, mein Leben leben, üben will ich das Ja und nicht verlernen des Nein, Mut fassen will ich und Glück, atmen manchmal. Zwischenmut, Carola Mosbach.
Ja. Du hattest mir den Text geschickt und ich hatte vorhin gesagt, dass ich lange über diesen Text gebrütet habe und ihn wirklich die ganze Zeit bei mir getragen habe und immer gedacht habe, was kann denn dazu passen? Was ist? Und jetzt, wo ich den biografischen Hintergrund kenne und die Motivation heraus, aus der diese Texte geschrieben sind, verstehe ich, warum es so schwer war. Also erschließt sich mir, warum es so schwer war, etwas zu finden, was in irgendeiner Art und Weise dazu passt, weil es so konkret ist und weil es weil es so ahnen lässt, dass diesem Leben will ich mein Leben leben, etwas Erschütterndes vorangegangen sein muss, aus dem sie sich da das fast in Selbsthypnose sozusagen rausbewegt. Ja, es hat ja was sehr Appellatives und sehr, sie treibt sich selber damit. Und ich finde es, es ist ein ganz, ganz besonderer Text.
Ja, das ist interessant, dass du sagst, also es gibt ja viele Arten, Texte zu hören und meistens hören wir sie, indem wir sie so in uns aufnehmen und wirken lassen. Und wir beide hören und lesen Texte oft in der Aufforderung, einen zweiten Text dazu zu finden. Das geht ja nicht jedem Menschen.
Nein, das war kein Fall.
So. Aber das ist natürlich dann besonders, wir werden gleich hören, du hast eine großartige Antwort darauf gefunden, ein zweites Gedicht. Aber wenn wir bei diesem hier einmal verbleiben, ich finde auch, es ist sehr auffordernd, sehr anfeuernd sozusagen. Und die Konkretion geht nicht in sozusagen ins Detail, ich sag mal ins voyeuristische Detail, sondern es ist der Schmerz so präsent,
so ist
und
das.
Es ist so echt und so so ehrlich in dem es tut weh, sehr weh manchmal, dass da kein Weg dran vorbeigeht. Ich muss da rein in diese
Worte. Ja, es ist was ich sagen wollte, ist es steht so alleine, ja? Und es ist wie ein innerer Monolog, es ist eine Aufforderung ein Gespräch mit sich selbst. Und es ist so intim dadurch. Du hast vollkommen recht, also es kann eben auch vollkommen für sich stehen und es macht ich sag mal, es macht ein Thema auf, aber eben ein unglaublich persönliches. Und es ist so intim, finde ich, dass wenn ich es lese, gar nicht denke, was ziehe ich daraus, sondern ich bin viel eher bei ihr und höre, wie sie sich sozusagen durch diese Zeilen Mut zuspricht und sich auffordert und wieder Tritt fassen will, leben will ich, mein Leben leben, üben will ich das Ja und nicht verlernen das Nein. Das ist, also nach diesem schrecklichen Erlebnis trotzdem wieder in die Welt hinausgehen und nicht sich komplett zurückziehen. Das weißt du, was ich meine? Dass ich bin ganz bei ihr und gar nicht so sehr bei der Frage, was ist sozusagen das Oberthema dieses Textes?
Ja, da kann ich mit, wobei ich diese Draufschau schon auch sehr lieben gelernt habe, weil ich finde, es ist wie hattest du es gesagt, eine Aufforderung, ein Appell auf dem Weg. Es ist sozusagen der ein Mittelzustand in der Aufrichtung, aber noch nicht in der vollen Stabilität. Und das finde ich daran so aufregend. Also die Krise ist total präsent, der Schmerz, und das ist bei Carola Moosbach sozusagen biografisch zu verorten, weil sie das transparent gemacht hat. Ich glaube aber, dass das für Menschen mit extrem Krisenerfahrungen sich sofort einliest dort und dieses ich will trotzdem leben, ich will nicht mehr warten auf bessere Tage, einfach Zeit totschlagen. Also das beschreibt, wie die Krise auch lähmt und stumpf macht und dumpf macht, und dem ergibt sie sich nicht, sondern stemmt sich mit ihrem Ja zum Leben so dagegen. Das finde ich großartig. Und die Zeile, die du zitiert hast, das Ja üben, das ist ja also die Lebensbejahung und die auf das Selbst sich aufrichten in das Leben hinein und gleichzeitig das Nein nicht verlernen, die Abgrenzung, das sich schützen, das Täter und Gewalten und Mächte mir vom Hals halten mit einem kraftvollen Nein, und das in einer Zeile, sozusagen in einer Bewegung, das Nein stärkt das Ja. Großartig.
Ja. Ja, es ist dieser Zwischenmut, also diese Überschrift, die du ja gerade auch so ein bisschen nochmal gefasst hast. Es ist die Zeit dazwischen. Es ist die Zeit, in der sie noch nicht losgegangen ist, aber auch nicht mehr völlig am Boden ist, also nicht mehr erstarrt ist. Für mich ist ganz aufregend, darüber habe ich auch lange nachgedacht, ist ganz aufregend die letzte Zeile eigentlich, der letzte Vers. Mhm. Der eingeleitet wird mit Mut, fassen will ich und Glück, atmen manchmal. Mhm. Und das Atmen ist ja etwas, was sozusagen zum vegetativen Nervensystem gehört, ja. Also wir atmen so wie der Herzschlag. Der Atem kommt, der Atem geht, das Herz schlägt. Wir wissen natürlich, wie anfällig das ist, aber es ist eben nichts, worauf wir uns bewusst konzentrieren müssten. Sie muss sich darauf bewusst konzentrieren, als hätte es ihr denn, man sagt ja auch manchmal, den Atem verschlagen, ja. Mhm. Und jetzt ist sie so ein bisschen atemlos dabei, wieder Fuß zu fassen, und muss auch das dann ab und an konzentriert tun, nämlich das, was lebenserhaltend ist, einfach atmen.
Ja, mhm. Ich würde noch einen Schritt weitergehen und sagen, also dieser Dreiklang am Schluss, Mut fassen will ich und Glück, atmen manchmal, also das bewusste Atmen ist die Technik, ist sozusagen der eigene Impuls zur Stabilität, und Atemmeditation, Atemtechnik ist in der Tat, hat einen immensen Einfluss auf Körper und Seele. Und ich bin mir ganz sicher, dass das Carola Musbach ganz genau weiß und kennt und macht. Das bewusste Atmen, das eben viel mehr gibt, als dass es atmet in mir so vor sich hin. Ne? Ja. Also es ist ein Teil von Glück greifen und Mut fassen ist das bewusste Atmen.
Ein Teil davon oder der Weg dahin. Ja. Mhm. Aufregender Text.
Ja. Ja, das finde ich allerdings auch. Und es ist, also ich glaube, die Seele, die dieses schreibt, ist schon Schritte gegangen, aber weiß auch, wie viel noch vor ihr liegt. Und dieses Zerbrechliche da drin. Ich will mein Leben leben, auch wenn so einiges fehlt darin, auch wenn ich nicht weiß, was kommen wird. Also auch die Unsicherheit, das Bange ist da. Und auch wenn es weh tut, manchmal sehr weh, der Schmerz ist und bleibt, will ich trotzdem leben. Das trotzdem liebe ich in diesem Text. Hm. Ein vitaler Trotz, sehr schön.
Absolut.
Susanne, du hast ein Bibelwort dazu gefunden. Das ist ja unsere kleine Schrittfolge. Also wenn ich einen Text stelle, dann stellst du ein zweites Gedicht dazu, aber ein Bibelwort zum ersten und ich ein Bibelwort zum zweiten. Was hast du da?
So ist es. Ja, ich bin... ich kannte ja den biografischen Hintergrund nicht, sondern ich habe das als, ich finde diese Beschwörung, das Beschwörende an diesem Text auch sehr einnehmend und habe das etwas aufgegriffen durch den Epheser-Text Kapitel 5, Vers 15. Und da heißt es, darum achtet genau auf eure Lebensweise. Also auf, und Lebensweise würde ich in dem Fall als Art zu leben interpretieren. Mhm. Ja, also nicht auf die Lebensweise, also wie verhalte ich mich moralisch, nicht in einem moralischen Sinne. Mhm. Lebe nicht wie Unwissende, sondern wie Menschen, die wissen, worauf es ankommt. Und Carola Musbach in diesem Zwischenruf weiß, worauf es ankommt. Wenn man leben will.
Absolut, absolut, ja.
Ja, deswegen.
Ja, es hat so eine tiefe Weisheit.
Ja.
Lebensweisheit, die der Epheserbrief zu der auffordert und die sie wirklich rausruft.
Rausruft, ja, natürlich. Ja.
Schön.
Schön, dann stell uns noch einmal den Text dazu, bitte.
Mhm. Zwischenmut. Leben will ich, mein Leben leben, auch wenn so einiges fehlt darin. auch wenn ich nicht weiß, was noch kommen wird, auch wenn es weh tut, sehr weh manchmal, will ich es trotzdem leben, nicht länger auf bessere Tage warten, nicht einfach nur die Zeit totschlagen, leben will ich mein Leben leben, üben will ich das Ja und nicht verlernen das Nein, Mut fassen will ich und Glück, atmen manchmal. Carola Musbach.
Wunderbar.
Susanne.
Wunderbar, ja.
Dann stellst du einen zweiten Text dazu und ich finde den, auch wenn du ihn dir ein bisschen hast abbringen müssen, ja, und ich unter uns beiden ein bisschen gewartet habe, dann schickst du mir denn was. Aber es hat sich gelohnt. Das Warten hat gelohnt.
Ich glaube auch, dass es sich gelohnt hat. Es ist ein Gegenentwurf, es ist einfach die andere Seite, ja. Es ist die andere Seite. Ist etwas ein Gegenentwurf sozusagen. Also ein Gegenentwurf ist vielleicht der falsche Ausdruck. Es geht in eine, es hat einen ganz anderen Klang, dieses Gedicht. Mhm. Und dennoch geht es natürlich, es geht auch um das, was wichtig ist. Geschrieben hat den Text Peter Baum. Wir haben ihn noch nicht vorgestellt, wir hatten gerade mal geschaut. Er ist 1869 in Wuppertal-Elberfeld geboren und 1916 dann im Ersten Weltkrieg auf dem Schlachtfeld bei Riga gestorben. Und er war ein ganz enger Vertrauter Else Lasker Schülers. Sie haben sich schon in Wuppertal kennengelernt. Er entstammte einer Fabrikantenfamilie, hat auch in Elberfeld dann sein Abitur gemacht, hat erst eine kaufmännische Lehre angefangen. Die hat ihn nicht interessiert, weil er wirklich gerne geschrieben hat. Die beiden waren kein Liebespaar, aber immer enge Freunde. Und er wurde Teilhaber einer kleinen Leipziger Buchhandlung, hat selber geschrieben, Texte verfasst, hat sich immer der Literatur verschrieben. Dann haben sich ihre Lebenswege etwas getrennt und dann ist er nach Berlin gegangen, hat Kunst und Literatur studiert und da haben sich ihre Wege wieder getroffen. Er stand dann auch in Verbindung zum Autorenkreis um Peter Hilde, zu der Else Lasker Schüler auch gehörte. Und nach seinem plötzlichen Tod 1916 im Ersten Weltkrieg hat sie ihm ein Gedicht gewidmet, Peter Baum. Das ist auch wunderschön. Ich zitiere es hier natürlich nicht komplett, aber es gibt so einen, schöne Zeile oder schönen Vers, da heißt es, kam er, war Weihnachten. Ein Honigkuchen wurde dann mein Herz. Oh. Wir haben ja schon ein paar Else Lasker Schüler-Gedichte gehabt. Ich finde das auch. Und sie ist immer so, sie ist so, so süß. Und sie hat sie ihm gewidmet nach seinem Tod. Ein Honigkuchen wurde dann Herz. Also die beiden waren wirklich, sie waren sich von Herzen zugetan, haben sich viel, viel unterstützt. Er hat Gedichte geschrieben, auch Romane verfasst, war durchaus auch bekannt in Berlin und auch verkauft. Und die eindringlichsten Gedichte und auch bekanntesten hat er sind dann 1916 in dem Gedichtband Schützengrabenverse erschienen. Wie der Name schon sagt, Verse, Gedichte aus dem Krieg, die sehr eindringlich das Kriegsgeschehen schildern, in ihrer Sprache, in ihrer Diktion, in diesen kurzen Wörtern und Versen. Das ist große Literatur, finde ich, tolle, ganz wunderbare Gedichte, die ich heute nicht mitgebracht habe. 4 Jahre nach seinem Tod hat dann der Rowohlt Verlag Baums Werk mit einer zweibändigen Gesamtausgabe gewürdigt und In dieser Ausgabe habe ich das Gedicht gefunden, Ich wandere. Ich wandere und kenne nicht Zeit noch Raum und lächle ins Leben, als sei es ein Traum, in wehenden Gärten die Dämmerung umflicht. Ich staun wie ein Kind in das zitternde Licht. Sie sagen, ich altere Jahr um Jahr, mir welke die Wange, mir bleiche das Haar. Am Ende des Weges, da harre der Tod. Weiß nicht, ob er lächelt, weiß nicht, ob er droht. So wandere ich Nacht und Tag, Wolken, Sternen und Schatten nach. Ein ganz anderer Ton, ein ganz anderer Blick ins, ins Leben. Oder?
Ein wirklich bezauberndes Gedicht. Und ich würde gerne mit dir da drauf schauen und in einem zweiten Blick einmal schauen, wie du die Texte zusammen siehst, dass du sie stellst. Aber vielleicht gucken wir einmal direkt in das, in diese Zeile, in das Ich wandere und lächel ins Leben, als sei es ein Traum.
Das ist so ein selbstvergessenes Wandeln durch, durch das Leben, durch den wehenden Garten, die Dämmerung um Pflicht. Ich finde das wunderschön. Das ist so ein Spaziergang, den er da beschreibt. Und erstaunt wie ein Kind in das zitternde Licht über alles, was ihn umgibt. Und er sieht zwar, was, oder er hört, besser gesagt, das, was man so von außen wahrnimmt. Aber in dieser Wanderung interessiert ihn das gar nicht so sehr, sondern er ist ganz bei sich, er wandert Nacht und Tag, Wolken, Sternen und Schatten nach. Ganz selbstvergessen. Ich finde, das ist ein sehr schöner Tod und eine sehr schöne Idee davon, wie Leben geht, vielleicht auch.
Ja, so ein Tasten in so einer inneren Sicherheit. Diese Sicherheit wird irritiert in der Mitte des Gedichtes, weil da Leute anfangen zu stören, während er da so seinen Weg geht. Sie sagen, ich altere Jahr um Jahr, und dann wird das beschrieben, die auf der Haut und auf dem Haar, und dass der Tod wartet, weiß nicht, ob er lächelt, weiß nicht, ob er droht. Also das ist schon, also diese träumerische Selbstvergessenheit vom Anfang ist da wirklich durchgeschüttelt, aber nicht mit Erfolg.
Genau.
Also zum Schluss kehrt er wieder in diesen Zustand zurück.
Ja, ja, und ich meine, uns allen ist ja klar, wie es enden wird. Aber was ich so mag, auch an dieser Zeile, ist der Konjunktiv. Am Ende des Weges, da harre der Tod. Er harrt da nicht, sondern er harre da. Also sagen Sie.
Das ist alles aufgesagt.
Genau,
Störwissen.
Ein Andi,
also ja? Ich altere, mir welke die Wange, mir bleiche das Haar. Das ist ja alles vom Hörensagen.
Genau. Ja, ja, kann so sein. Also man so nimmt man so.
Genau. Hält er sich wirklich gut vom Leib.
Absolut. Genau. Mit einer Nonchalance und einem Lächeln im Gesicht und also wenn ihr das so seht, ja, das mag ich sehr, dass er das als Option sieht und das durchaus wahrnimmt. Aber während er wandert, ich wandere, ich dann einfach weitergeht. Nacht und Tag, Wolken, Sternen und Schatten nach. Das ist, mich beruhigt das sehr. Ich mag auch diese Idee des in sich Versunkenseins. Und das hat er hier sehr, sehr kunstvoll und sehr entspannt, finde ich, geschrieben.
Entspannt ist ein gutes Wort dafür.
Ja.
Also auf diese Nachrede, er würde da irgendwie so langsam dem Tode entgegenaltern. Kommt erst nochmal, du hast ja eben auf den Konjunktiv hingewiesen, die Zeile, weiß nicht, ob er lächelt. Also wie er es bewerten soll, weiß er nicht. Mhm. Oder ob der Tod droht, keine Ahnung. Egal. Und dann sozusagen wieder Modus 1, wie am Anfang, aber er wandert Wolken, Sternen und Schatten nach. Also das ist sehr offen, es ist zum Himmel hin offen. Die Schatten haben nichts Bedrohliches für mich, sondern sind wie gute Versprechen oder wie neugierig machende Andeutung.
Genau.
Sehr verheißungsvoll in der Gelassenheit.
Er staunt, er lächelt, er wandert, ja. Mhm. Und ohne sich festzulegen und ohne sich beirren zu lassen und aus der Ruhe bringen zu lassen. Mhm. Das mag ich sehr.
Und wenn die Kumpels von Zeit und Raum reden, dann ignoriert er das nicht mal, ne?
So. Genau.
Genau. Sag mal, wie deine Verbindung ist. Ist es so anders als der Zwischenmut von Carola Moosbach? Ja, und doch gehört daneben?
Aus meiner Sicht schon. Es ist dazu. Halt der Blick aufs Leben. Und es ist sie natürlich in höchstem Maße erschüttert und irritiert. Und er mit einer Ruhe und Gelassenheit, die zumindest darauf hinweist, wir wissen es nicht. Und natürlich kann auch ihm einiges geschehen sein. Möglicherweise ist es das, was Carola Moosbach dann erreichen möchte. Mhm. Dieses traumwandlerische, sich dann doch wieder sicher fühlen und seinen Weg gehen können und wandern und wahrnehmen, ohne zu bewerten. Aber da ist sie eben noch nicht. Ja. Mhm. Sie ist noch dabei, diesen Zwischenmut zu fassen. Sie muss sich noch Mut zusprechen, laut. Mhm. Ja, und das braucht Peter Baum nicht in diesem Gedicht.
Genau, aber das, also die Blickrichtung ist dieselbe. Mhm. Es braucht bei ihr viel Kraft, um sich selbst zu fokussieren auf Mut und Glück und Leben. Und bei Peter Baum ist es eine innere Gelassenheit, die sehr unangestrengt wirkt. Mhm. Also mir fällt da der Begriff Resilienz ein, Susanne, wenn ich von Peter Baum beschriebene seelische Qualität beschreiben will. Resilienz kommt ja eigentlich aus der Produktentwicklung und meint, dass ein Werkstoff, wenn er eingedrückt wird, sich wieder zurückformen kann. Mhm. Also so ein Wiederherstellen eines ursprünglichen Zustands nach so einem, ich sag jetzt mal, Drucktrauma. Und das übertragen wir ja auf Leben und auf seelische Vorgänge. Und hier, finde ich, ist es gut zu merken, wie er aus seiner Sicherheit diesen Druck bekommt durch das, was die anderen da so sagen. Und es formt sich wieder zurück. Und es ist nicht vernarbt und nicht beschädigt, sondern er hat einfach diese innere Spannkraft, die Irritation auch zu lassen.
Genau, er hat diese innere Stärke, die Carola Moosbach einfach noch sucht.
Die sie sucht und die sie ersehnt und dafür viel Energie aufwendet, um sich dem anzunähern.
Genau. Du hast ein Bibelwort dafür zu gefunden, das mir sehr gut gefallen hat, wie sie ja immer deine Bibelworte mir eigentlich sehr gut gefallen, aber in dem Fall hat es
Bibel
nochmal
so richtig. Bibel ist ja auch wirklich, ist ein gutes Buch, gutes Buch, da gibt es ja viel Gutes zu finden. Und wenn das Gedicht von Peter Baum beginnt mit Ich wandere und kenne nicht Zeit noch Raum, dann stelle ich dazu, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Psalm 23, das kennen nun die allermeisten, die uns zuhören, der Herr ist mein Hirte. Aber dieser Halbvers von dem Wandern im finstern Tal, und es geht ja weiter, fürchte ich kein Unglück. Das klingt für mich an in diesem Gedicht, die Wanderschaft, die auch Krisen gut übersteht, wegen innerer Kraft.
Auf jeden Fall.
Ja, magst du es uns nochmal lesen?
Sehr gerne. Ich wandere. Ich wandere und kenne nicht Zeit noch Raum und lächle ins Leben, als sei es ein Traum, in wehenden Gärten die Dämmerung umpflicht. Ich staun wie ein Kind in das zitternde Licht. Sie sagen, ich altere Jahr um Jahr, mir welke die Wange, mir bleiche das Haar. Am Ende des Weges da harre der Tod. Weiß nicht, ob er lächelt, weiß nicht, ob er droht. So wandere ich Nacht und Tag, Wolken, Sternen und Schatten nach. Peter Baum.
Ach, wie schön.
Gedicht
wie
über das Leben.
Ja, Gedicht über das Leben. Von bewusstem Atmen und einem staunenden Kind haben wir das genannt. Und es geht, das hat dein Epheser-Vers so schön gesagt, um das Leben und darauf, worauf es wirklich ankommt. Folge 153 hat mir sehr viel Freude gemacht, Susanne, vielen Dank. Ich hoffe, euch auch beim Hören oder was auch immer, mögt ihr uns davon schreiben?
Bitte, bitte, bitte unter seelenfutter@kirche-husum.de könnt ihr uns erreichen und wir lesen alles.
Und antworten so gut wir können und nächste Woche sind wir wieder für euch da mit der 154, jawohl, so ist es.
Macht's gut, bis bald, tschüss.